Ohne Compliance Risk Assessment, ohne Risikoanalyse ist es eigentlich ein Blindflug. Dann können wir zwei gemeinsam diskutieren, welches Risiko könnte haben das Unternehmen X, und das sind in Wirklichkeit nichts Besseres als Guesses.
Ich bin der Meinung, eines der größten Risiken in der Compliance ist tatsächlich auch die Betriebsblindheit. Das heißt, um auch die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu holen, würde ich jetzt nicht jedes Jahr, aber zumindest alle zwei, drei Jahre ein großes Risk Assessment machen, aber bei den themenspezifischen bleiben, um die Organisation laufend mit dem Thema Compliance zu beschäftigen, zumindest was das Risiko betrifft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Code of C, dem True Compliance Podcast von Loop. Hier sprechen wir über Compliance aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Martin Reichezeder, ich bin Compliance Officer, ich bin Mitgründer von Loop und für die nächsten Minuten Ihr Gastgeber. Wir sind heute in der 9. Interviewfolge der 2. Staffel auf unserer Reise von der Planung zur Implementierung und dem Betrieb eines Compliance-Management-Systems angekommen. Und wir haben ja das Element der Kultur mit den Ton From und At the Top und der Organisation haben wir ja mit dem Christoph Glahold letztes Mal schon beendet. Und wir wechseln heute in die nächsten Elemente unseres CMS, und das ist das Thema Risk Assessment. Und wir nehmen noch mit Strategie und Ziele. Und das machen wir mit einem der bekanntesten Gesichter und einem der besten Köpfe zum Thema Compliance in Österreich. Das machen wir mit meinem Freund und mit meinem Mentor, Professor Dr. Dr. Alexander Petsche. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder bei mir bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du bist ja ein Wiederholungstäter. Du bist ja schon das zweite Mal bei mir. Du warst ja auch Gast in der 3. Folge. Da haben wir ja schon eine kleine Reise durch das CMS gemacht. Das heißt, für diejenigen, die einen kleinen Wrap-up brauchen, bitte gerne in die 3. Folge noch einmal reinhören. Wir starten jetzt aber in das Thema Risk Assessment. Und zwar ist das Thema heute Risk Assessments, Risiken als Grundlage für Ziele und Strategie. Und bevor wir das tun, gibt's ja immer das eine oder andere wiederkehrende Element. Und das erste wiederkehrende Element bei Code of C ist ja immer unser Mutmacher. So, beim ersten Mal, wo du bei mir zu Gast warst, hast du auf den Mutmacher verzichtet, ja, weil du brauchst nichts, um mutig zu sein. Heute gönnen wir uns Kaffee und Wasser. Ja, das tun wir, weil wir später noch Sport machen gemeinsam. Das tun wir aber auch insbesondere deswegen, weil wir den Gaumen ein bisschen anfeuchten und unsere Stimme ein bisschen lockern. So, das heißt, Prost beim Wasser. Unser zweites wiederkehrendes Element ist ja unser Code of C-Check-In, und da kommst man nicht herum. Ja, also das ist was, das musst machen. Das kennst du auch, das Prozedere. Ja, ich habe wieder Sätze vorbereitet, die du mir beantworten musst oder die du vervollständigen wirst. Also, lieber Alexander, herzlich willkommen zum Code of C-Check-In. So, zum Aufwärmen, lieber Alexander, darf ich dich ersuchen, mir folgende Sätze zu vervollständigen. Dein erster Satz ist: erfolgreiche Compliance erfordert
Mut.
Mhm. Der zweite Satz: Compliance scheitert meiner Ansicht nach, wenn
der Vorstand es nicht mitträgt.
Mhm. Wären wir wieder beim ersten Element. So, und dann habe ich nur einen Entweder-Oder-Satz für dich. Alexander, Compliance, entweder Hemmschuh oder Wettbewerbsvorteil.
Das ist leicht, Wettbewerbsvorteil.
Vielen Dank für den Wettbewerbsvorteil. Wettbewerbsvorteil, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung in das heutige Thema. Und zwar, wir reden über Risiken. Und wenn ich von Compliance rede, dann habe ja ich immer eine eigene Trias von Compliance, mein eigenes Verständnis. Und ich sage immer, Compliance ist Vertrauen, das ist Verantwortung übernehmen und Verantwortung übertragen und ein angemessenes Risikomanagement. Das heißt, wir kommen an den Risiken nicht umher. Jetzt ist meine erste Frage schon an dich. Warum erfordert Compliance einen Blick auf Risiken, oder warum sind Compliance und Risiken eigentlich so eng miteinander verknüpft?
Mhm. Naja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil die meisten Compliance-Management-Systeme, die ich kenne und auch gesehen habe in der Praxis, vermissen eigentlich das Compliance Risk Assessment. Das heißt, die Unternehmen implementieren dann Compliance Management Systeme, ohne ihr Risiko zu kennen. Ich würde das so vergleichen wie, man geht zum Arzt und der Arzt macht keine Untersuchung, sondern verschreibt gleich einmal Pillen, macht vielleicht 3 Operationen, weil sich denkt, das könnte schon das sein. Und das ist ja eigentlich grob fahrlässig. Das heißt, und was passiert dann nämlich? Es passiert dann nämlich Folgendes im Unternehmen, dass es keine Objektivierung der Risiken gibt und keine objektive Untersuchung und Einordnung. Und das führt dazu, dass jeder in der Organisation dann eine subjektive Wahrnehmung hat, welches Risiko eigentlich wie in welcher Ausprägung besteht und was man dagegen tun soll. Da gibt es dann so Reaktionen in Industriekonzernen, die dann sagen, na, warum haben wir jetzt große Datenschutz-Compliance gemacht, rauf und runter, hat uns ein Vermögen gekostet. Eigentlich haben wir gar kein Datenschutzrisiko, sagt der Nachbar A. Der Nachbar B sagt, na doch, wir haben doch ein datenschutzrechtliches Risiko, wir haben zumindest die Mitarbeiter. Und so bleibt es dann sehr subjektiv, es wird nicht objektiviert, die Maßnahmen sind dann subjektiv und eigentlich stößt das dann auf sozusagen Widerstand in der Organisation, weil es hier keine objektive Grundlage gibt. Wenn man etwas behandeln möchte, muss man es zuerst analysieren. Und das Risiko, das Risk Assessment und das Verständnis für die Risiken ist die Grundlage eines jeden Compliance-Management-Systems. Und nicht nur des Systems selber, also der Abläufe und der Risikobekämpfung und Einordnung, sondern auch die Grundlage für die Compliance-Organisation. Das heißt, die Compliance-Organisation muss auch dem Risiko entsprechend ausgerichtet sein. So, das sind die zwei Parameter. Ohne Compliance-Risk-Assessment, und ich sage es noch einmal, das sehe ich en masse, dass Unternehmen alles Mögliche haben, nur kein Risk-Assessment und dann eigentlich Jahre später das erste Mal das Risiko analysieren. Und ohne Risikoanalyse ist es eigentlich ein Blindflug. Da kann man dann können wir zwei gemeinsam diskutieren, welches Risiko könnte haben das Unternehmen X, und das sind in Wirklichkeit nichts Besseres als Guesses.
Mhm. Wir haben ja jetzt begonnen bei der Reise durch das CMS mit der Kultur, das heißt mit dem Tone from und at the top. Du hast ja jetzt vorhin auch gesagt und bei dem Satz, den du vervollständigen solltest, dass es ohne den Willen des Vorstands in Wahrheit nicht geht. Das ist eigentlich der größte Hemmschuh, wenn die Konzern oder die Unternehmensleitung das nicht möchte. Das heißt, das ist einmal die Startbasis. Jetzt sind wir bei den Risiken und du sagst, wenn man sich mit den Risiken beschäftigt, weiß man auch, woran es krankt, und basierend auf dem muss ich auch meine Organisation aufbauen. Aus der Praxis weiß ich, dass das mit den Risiken immer ein bisschen schwierig ist, weil man muss ja ein bisschen was vorweisen können. Das heißt, in Wahrheit fängt man mal mit einer Organisation an, man fängt ein bisschen mit Papier an, aber man darf sich da nicht verlieren in dem. Ja, und jetzt ist genau dieser Punkt, um genau diesen Fehler nicht zu machen und um Menschen, die jetzt in der Compliance beginnen, auch eine kleine Anleitung zu geben, ist es so wichtig, auch diesem Element diese Folge zu widmen, nämlich dem Risiko. So, jetzt sagst du, Risk Assessments sind die Basis für eine erfolgreiche Compliance. Wann und wie mache ich denn ein Risk Assessment? Also wenn man sagt, du hast jetzt dieses Datenschutzbeispiel genannt, ja, also es kommt eine neue Regulatorik, ein neues Gesetz, die Unternehmen sagen, muss ich umsetzen, weil sonst muss ich Strafen zahlen, und dann zahlt man Unmengen an Beratungshonoraren, um das Risiko zu minimieren, das man dann am Ende möglicherweise gar nicht hat. Aber wann und wie schaue ich mir denn an, ob ich ein Risiko habe, und wie mache ich denn diese Risk Assessment?
Ja, also einen Punkt hast du, glaube ich, richtigerweise erwähnt. Natürlich braucht es eine gewisse Compliance-Organisation, um überhaupt das zu tun, wovon ich jetzt sprechen werde. Es muss jemand verantwortlich sein und sich als Manager drum kümmern. Das Risk Assessment sollte eigentlich dann so rasch wie möglich gemacht werden. Und das Risk Assessment ist keine Aufgabe vom Stab stellen. Das habe ich auch immer wieder gesehen, dass sich jetzt kluge Köpfe zusammensetzen und dann theoretisch darüber nachdenken, was könnte für uns ein Compliance-Risiko sein. Das ist der falsche Zugang, weil tatsächlich muss man sich mit den Personen beschäftigen, die dem Risiko ausgesetzt sind. Wir sagen dazu Risikoeigner. Ne? Das heißt, die an der Front stehen, kennen das Risiko, nicht der Vorstand oder der Aufsichtsrat oder die Rechtsabteilung oder Quality Management, sondern eigentlich die an der Front stehen. Das heißt, man muss in einem, wie soll ich das sagen, workshopartigen Herangehensweise mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch gehen. Und dieser Austausch ist spannend, weil der Austausch muss einerseits vertrauensbasiert sein. Das heißt, die Rolle des Compliance Officers ist am Beginn der Implementierung eine sehr vertrauensbasierte Herangehensweise, weil Leute müssen sich ja öffnen und erzählen, was täglich passiert. Wenn die schon Angst haben vom Compliance Officer, wird das nicht funktionieren. Das heißt, ich brauche dann, und das heißt auch, dass die Rolle des Compliance Officers und seine Aufgaben des Compliance Officers sich über die Zeit ändern werden. Am Anfang, wenn der Reifegrad der Compliance noch nicht fortgeschritten ist, ist der Compliance Officer ein Sparringpartner, ein Zuhörer, ein wo drückt der Schuh, damit er dann die Mannschaft entsprechend auch leiten kann in weiterer Folge. Und in der Phase ist dieser Austausch mit den Risikoeignern so wichtig, weil die nämlich einem dann genau vorführen werden oder erklären werden, wie das Risiko ausgeprägt ist. Und warum sage ich jetzt ausgeprägt? Das war jetzt ein ganz wichtiges Stichwort, weil, wenn wir das Risk Assessment richtig und gut machen, dann reden wir nicht theoretisch über ein Kartellrechtsrisiko, wir reden nicht theoretisch über ein Korruptionsrisiko, sondern wir wissen genau, in welchem Geschäftsprozess sich das Risiko befindet. Also habe ich zum Beispiel Vermittlerverträge, die in schwierigen Ländern Projekte für mich akquirieren, habe ich schwierige Märkte, wo man Marktabsprachen macht, dann weiß ich das ganz konkret, wo es passiert und wie es passiert. Weil das Risk Assessment, wenn es gut gemacht ist, steigt tief in die Prozesse hinein. Und ich kann dann aus dem Risk Assessment herauskommen, diesen Prozess unterbrechen oder ich kann in diesen Prozess eingreifen oder in diesen Prozess Compliance-Elemente einbauen. Lass mich das Beispiel bringen in meinem Vermittlervertrag. Da kann ich zum Beispiel Audit-Klauseln einbauen, ich kann ein Screening einbauen von Vermittlern, ich kann Audit-Rechte einbauen. Das heißt, ich kann schon im Prozess bis hin zu, ich kann mich erinnern, bei Siemens, da war die Vorgabe von Erlangen, dass da gab es einen Standardvertrag und vom Standardvertrag durfte nur abgegangen werden, wenn der Zentralvorstand dem zugestimmt hat. Da kann man sich schon vorstellen, wie oft das passiert ist. Nämlich nie hat jemand gefragt, ob man abweichen darf, weil bevor man den Zentralvorstand fragt, dann macht man es lieber nicht. Und das heißt, nur wenn ich es richtig mache, bin ich im Prozess. Ich sehe das Risiko ganz konkret vor mir vor Augen. Ich sage nicht, ich habe einen irgendwo im Körper den Krebs, aber ich weiß nicht welchen, sondern ich weiß ganz genau, wo der ist, wie viele Millimeter und wie ich den rausschneiden kann. Das sagt mir das Risk Assessment. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt mir eigentlich die Grundlage für jedes Handeln. Und das ist der Risk. Das Risk Assessment ist ein mühsamer Prozess, weil es ist sehr interaktiv. Das Gute ist, es ist gleichzeitig auch eine Schulung, weil ich muss ja dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Soll konfrontieren. Also im Sinne von, was macht ihr eigentlich? Und eigentlich die Vorgabe rechtlich wäre. Das heißt, das ist schon einmal die erste Schulungsmaßnahme. Und wenn man es noch viel klüger macht, dann nimmt man eigentlich diese Risikoeigner, und das sind vielleicht 50 oder 100 Personen, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, auf die Compliance-Implementierungsreise mit. Das sind dann schon meine Verbündeten, bei denen sage ich, okay, was braucht ihr jetzt eigentlich, um das Risiko in den Griff zu bekommen? An Tools. Wie können wir euch unterstützen? Was hilft euch da? Ist es ein Standardvertrag? Ist es eine Policy? Braucht ihr ein Webinar? Was auch immer. Wie bringen wir das sozusagen in die Mannschaft hinein? Und dann nehme ich eigentlich die Risikoeigner, die es eigentlich geht, das sind ja meine Klienten, lehne ich meine Klienten mit auf die Reise, auch schon in der Implementierung. Und sie bekommen dann als Produkt genau das, was sie schon wissen. Also im Sinne von, da kommt dann nicht die Meldung aus der Organisation, wir beginnen jetzt mit Compliance und ein halbes Jahr später gibt es eine Policy. Und alle denken sich, oh Gott, die passt ja gar nicht zu uns. Out of the blue, warum ist das so? Das heißt, da gibt es auch diese Überraschungsmomente nicht. Und ich habe eine starke Rückendeckung. Und ich werde auch in dem Risk Assessment erkennen, welche Gruppen sind eher gefahrengeneigt und welche Gruppen weniger. Also welche sind eher mehr regelaffin, wo gibt es Schwierigkeiten, wo gibt es Hardliner, wo gibt es Opposition. Das spüre ich auch schon im Risk Assessment. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten so Kick-Off-Veranstaltungen auch mit Top-Führungskräften, wo dann die eine oder andere Führungskraft gemeint hat, wozu braucht man überhaupt Compliance, wäre doch ein völliger Schwachsinn. Und diese Art von Diskussion hat sich dann im Risk Assessment ergeben. Und das ist auch wieder gut aufzulösen, weil das ist so ein Startpunkt eigentlich für die Compliance-Implementierung.
Jetzt hast du ganz wesentliche Punkte gesagt. Und es freut mich, weil du auch Themen angesprochen hast, die ich gerade im letzten Bootcamp nämlich auch angesprochen habe und Themen, die auch mich die ganze Zeit umtreiben und beschäftigen. Du hast von der Rolle des Compliance Officers gesprochen, du hast von Prozessen gesprochen und in Wahrheit bestätigt das genau das, was ich gesagt habe. Wann ist man in der Compliance erfolgreich und wann wird man als Compliance Officer vom Verhinderer zum Enabler, wenn man seine eigene Rolle definiert, wenn man weiß, was ist der eigene Wirkungskreis, wenn man nahe am Business stattfindet. Das Business ist die Legitimation für Compliance und darum muss ich auch nahe am Business sein, um auch die Risiken verstehen zu können. So, jetzt sprichst du von einem Workshop-Charakter, das heißt auch von der Nähe der Compliance zu den Risikoeignern, also den Risk-Ownern. Nimmst du bei den Risk-Assessments, nimmst du diese Risikoeigner, also wenn ich jetzt sage zum Beispiel der Einkauf, nimmst du dann nur den Einkauf, um über Risiken im Einkauf zu sprechen oder nimmst du Einkauf mit Vertrieb, mit Entwicklung, mit Finanz, packst du alle in ein Risk-Assessment oder nimmst du Risk-Assessment pro Risikoeigner?
Also ich mische es tatsächlich. Ich mache es meistens so, dass ich eine sehr breite Gruppe zum Anfang habe. Nämlich es ist für jeden wichtig, ein Grundverständnis für Compliance zu entwickeln. Und da kann jede Führungskraft sich ruhig auch anhören an die Risikogebiete, weil man mitdenken muss. Man ist es ja auch so, dass man in der Organisation ja auch seine Position verändert. Das heißt, ich glaube, eine Führungskraft sollte durchaus auch mit Risiken zumindest bekannt sein, und das sollte kein Fremdwort sein, die ihn jetzt nicht im täglichen Leben angehen. Das heißt, ich starte meistens eine sehr breite Gruppe, Und in dieser breiten Gruppe werden Risiken grundsätzlich identifiziert und dann für die Risikoanalyse gehe ich tatsächlich, dann werden die Gruppen kleiner und dann werden die Risiken bei den richtigen Risikoeignern deponiert und positioniert und dort in die Tiefe betrachtet. Aber es kann durchaus Sinn machen, für den Finanzchef zu hören, dass es ein Kartellrechtsrisiko gibt. Weil am Ende des Tages, wenn es eine Geldbuße gibt, muss er das Geld locker machen. Es kann für den Quality Manager auch interessant sein zu hören, dass es ein Korruptionsrisiko ist. Weil vielleicht sind wir in der Qualitätsentwicklung deswegen so schlecht in manchen Bereichen, weil wir unser Geschäft immer durch Korruption gemacht haben. Also ein bisschen vernetzter Denken, glaube ich, schadet niemandem. Für die Analyse dann selbst, nämlich wo im Geschäftsprozess kann es passieren, da werden die Gruppen natürlich kleiner.
Mhm. Ich meine, grundsätzlich würde ich jetzt behaupten, dass so ein Risk Assessment dann nicht nur eine Stunde dauert, sondern so ein Workshop darf dann auch mehrere Tage dauern. Ja, das würde ich jetzt einmal behaupten. Das Problem in der Praxis ist oft, dass man sich die Zeit nicht nimmt oder dass die Zeit auch nicht da ist, sondern das ist in Wahrheit ein Tick in the Box, zu sagen, ich mache jetzt ein Risk Assessment. Aber es ist schön zu hören, dass man sich diese Zeit auch nehmen sollte und muss. Also dem stimme ich natürlich zu. Jetzt bin ich Compliance Officer in einem großen internationalen Unternehmen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt ein Risk Assessment, also angenommen, ich würde jetzt beginnen mit einem Risk Assessment, wir sind ja schon einen Schritt weiter,
ja.
Aber hypothetisch, ich fange jetzt an und ich habe auch tatsächlich die Risikoeigner zusammen. Das heißt, ich habe meine Unternehmensleitung dazu, also nicht überreden können, sondern meine Unternehmensleitung sagt, großartig, wir machen Compliance, großartig, ein Risk Assessment. Ich bekomme meine Risikoeigner an einen Tisch. Wo fange ich denn an? Du hast jetzt vorhin gesagt, natürlich auch mit verbunden mit einer Schulung und mit einem Training, Soll-Ist-Vergleich. Aber mit welchen Risiken fange ich denn an? Also ab wann ist es denn ein Compliance-Risiko? Was ist kein Compliance-Risiko mehr? Also das ist ja, wie viel Regulatorik muss ich denn mitnehmen, um die Risiken erkennen zu können? Ist Regulatory Watch eine neue Aufgabe der Compliance? Also wo fange ich denn an? Nämlich zu sagen, ich mache jetzt einen Soll-Ist-Vergleich und ich hole mir dann daraus, ziehe ich mir dann die Risiken, die sich aus diesen Workshops auch ergeben. Ich scheitere ja in der Praxis oft schon daran, dass ich gar nicht weiß, wo fange ich denn an? Weil ich erschlage ja meine Kolleginnen und Kollegen mit einer Fülle an Themen. Wie strukturiere ich denn so ein Risk Assessment? Wie strukturiere ich die Themen, die ich da erheben muss oder die Risiken, die ich erheben muss?
Ich glaube, das ist eine der schwierigsten Sachen, wie man die Einflugschneise richtig hinbekommt. Und da hast du natürlich recht, die Ressourcen und Zeiten sind begrenzt, aber ich muss ja auch nicht zum Arzt gehen alle Jahre und mich untersuchen lassen. Ich kann auch warten, bis der Herzinfarkt kommt. Das ist auch okay und ist auch legitim. Also insofern.
Aber dumm.
Aber natürlich, man zahlt ungern in die Prophylaxe ein, weil es so wenig spürbar ist und deswegen findet man es eigentlich unnötig. Aber mir ist es sehr recht, wenn das nicht passiert, weil die Anwälte leben ja davon, dass die Krise entsteht und nicht, dass alles gut funktioniert. Das ist ja sozusagen nicht unser Geschäftsmodell. Deswegen fair enough. Aber ich glaube, dass deswegen bin ich für dieses breite und große Kick-Off-Meeting, Kick-Off-Risk-Assessment, weil in diesen Workshops man sehr frei und ohne Bewertung einzelne Risiken ansprechen kann. Und da kommen oft Anmerkungen von Technikern oder von anderen, die man nicht so am Radar hätte, die auch Risiken präsentieren und die man eigentlich sonst vergessen hätte. Und das ist ja das Schlimme, wenn wir es im Risk Assessment nicht hinbekommen, alle Risiken zu erfassen, dann bleiben uns Risiken über, um die sich dann keiner kümmert. Wer dann das Risiko übernimmt im Sinne von Verantwortung, das ist dann eine andere Frage. Es muss nicht die Compliance-Organisation sein, aber irgendwo muss es geparkt sein. Wir wissen ja von VW, dass dann der Chief Compliance Officer gesagt hat, it was not in the scope of compliance. Aber wem hilft dieser Satz, wenn man Milliardenstrafen bekommt und Klagen am Hals hat? Das heißt, das hilft niemandem. Es muss eine Möglichkeit geben, in einer ersten Phase so breit wie möglich die Risiken zu diskutieren. Oft haben ja Unternehmen schon Risikoanalysen, also Risk Management kann sein, oder es gibt ein Internal Audit, oder es gibt schon artverwandte Fächer, die auch schon Risiken erfasst haben. Da kann man sich da kann man sozusagen schon mal hineinschauen und sich da mitmachen, wenn man so will. Aber es braucht diesen einen Startpunkt, wo möglichst breit alle Risiken diskutiert werden. Und dann werden sie nach der Reihe abgeschichtet und dann werden sie nach der Reihe betrachtet, analysiert und dann am Ende des Tages zugeordnet Funktionen. Also wer kümmert sich um welches Risiko? Und es soll nicht ein Risiko überbleiben. Mir ist es einmal passiert, da muss ich ganz offen sagen, also nicht mir, sondern einem Klienten von mir, wo wir wirklich ein halbes Jahr Risk Assessment gemacht haben. Das war ein langer Prozess. Es war einer der ersten österreichischen Unternehmen, die zertifiziert sind, weil er ist ein Pionier im Bereich Compliance und hat das sehr, sehr ernst genommen. Und wir haben deswegen auch in größeren Runden und dann kleineren Runden Risk Assessments gemacht über ein halbes Jahr. Wir haben ein super Ergebnis gehabt. Wir haben genau daraus ein Handbuch geschnitzt. Wir waren ungefähr 100 Personen involviert. Alle haben das mitgetragen. Alle waren heilfroh, dass wir es haben. Und wir haben aber ein Risiko übersehen, weil es irgendwo nicht erwähnt wurde. Und das Risiko hat sich dann materialisiert und dann hat der Forscher gefragt, wie konnte uns das passieren? Jetzt haben wir so viel Geld in die Hand genommen, aber ein Risiko haben wir nicht. Und das war deswegen, weil eine Gruppe von Mitarbeitern das Risiko verschwiegen haben, weil das so eine alte Leiche war, die unangenehm war und da hat man das einfach nicht adressiert. Und was nicht gesehen wird am Ultraschall, wenn man keins macht, sieht man es nicht, dann kann man es nicht behandeln. Und das kann dann sehr unangenehm sein. Nicht, dass es sehr wahrscheinlich ist, aber es ist etwas, was nicht wünschenswert, in die Situation zu gelangen. Das heißt, man muss hier schon einen Aufwand treiben. Es nützt nichts. Wenn ein Unternehmen schon fortgeschritten ist, du sagst jetzt zum Beispiel, ihr seid international, ihr habt schon viel in der Compliance, das ist klar, dann ist es vielleicht eine Spur leichter. Man kann, was ich dann mache in solchen Situationen, ist, ich mache Einzelinterviews mit kleineren Personengruppen, wo wir schon wissen, aus dem internen Audit herauskommen oder sonstigen Erkenntnisquellen, das sind unsere Risiken, da hat man schon Erfahrungen. Und dann spricht man mit ganz gezielt mit Risikoeignern, aber auch in Gruppen, weil Gruppe ist gut, weil die Gruppe sich dann wechselseitig irgendwie befruchtet. In der Gruppe kommt da Dynamik und dann challenge man sich selber. Mhm. Sonst habe ich nur einen Ansprechpartner, kann dem alles Mögliche erzählen, aber der andere sagt, na, so ist es doch nicht ganz, bei mir ist es anders. Und da gibt es eine gute Dynamik, die sozusagen auch viel Informationen nach vorne, weil dann ist es so wie eine Art, ich will nicht sagen wie in der Schule, aber so eine Art, wer erzählt mehr? Ne? Und das ist so eine Competition dann. Ja? Wer trägt am meisten bei? Das ist so eine Gruppendynamik, die dann entsteht und die eigentlich sehr förderlich ist.
Mhm. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, nämlich mit dem Techniker, der ja auch technische Risiken aufzeigt und dein Hinweis auf den Compliance Officer von VW, den nehme ich da jetzt als kleinen Aufhänger. Wenn ich nämlich das, was du sagst, übertrage in meine eigene Praxis und ich mir jetzt überlege, wie würde ich denn beginnen, basierend nämlich auf dem, was du gesagt hast, das darf auch kein Risiko verloren gehen und wir sollten vielleicht auch zuhören. Du hast vorhin auch von Sparing gesprochen als die Aufgabe von Compliance und ich würde das zusätzlich nur sagen, aktives Zuhören ist eine Kunst, die zwar nicht jeder beherrscht, aber das ist etwas, was ich in der Compliance tun muss, insbesondere beim Risk Assessment. Dann würde ich ja jetzt in der Praxis nicht anfangen mit einem Soll-Ist-Vergleich, sondern ich würde im Workshop mir tatsächlich eine bunte Mannschaft an Kolleginnen und Kollegen suchen und würde dann einfach wahrscheinlich gewisse Themen clustern, weil der Trigger war jetzt dieses technische Risiko. Ich würde das technische Risiko hätte ich jetzt gar nicht als Compliance-Thema gesehen. Ja, also wohl als Produkt-Compliance, aber das ist ja nicht Teil meiner Compliance-Organisation oder meiner Compliance-Verantwortung in dem Unternehmen, in dem ich tätig bin. Und daher kommt wahrscheinlich auch der Satz von dem Compliance-Officer von VW, der auch gesagt hat, Produkt-Compliance, das ist in der Technik, das ist nicht bei mir und kenne ich nicht, höre ich nicht, nicht mein Thema. Beim Risk-Assessment triggert mich das aber, weil vielleicht sollte man gewisse Themen auch clustern, sagen Finanzrisiko, Vertriebsrisiko, Einkaufsrisiko, Arbeitssicherheit, technisches Risiko, Diskriminierung, Datenschutz, vielleicht clustert man zu Beginn einfach gewisse Themen, macht ein simples Post-it, das man auf eine Wand hängt und lädt die Kolleginnen und Kollegen ein, ihre Risiken oder Ideen von Risiken einfach an die Wand zu hängen. So, das heißt, die erste Aufgabe, was ich jetzt den Kolleginnen und Kollegen geben würde, wäre, seid kreativ und welche Risiken erkennt ihr in eurem eigenen Umfeld? Clustert das nach den Themen und dann würde ich das sammeln und auch wieder abbrechen. Also dann würde ich sagen, das sammle ich jetzt, cluster ich, um dann in einem nächsten Schritt, in einem weiteren Termin mit denselben Kolleginnen und Kollegen den Soll-Ist-Vergleich zu machen und zu sagen, ihr habt dort diese Risiken erkannt. So soll das sein. Das ist quasi, was das Gesetz sagt. Das ist das, was wir in den internen Regelungen auch bisher schon haben. So müssen die Prozesse sein. Um dann zu sagen, haben wir tatsächlich Abweichungen oder wie sind die Abweichungen zu diesem Soll, um das Ist festzustellen, aber auch um zu sagen, das ist ein Thema, das nehmen wir in der Compliance nicht, aber es ist dennoch ein Risiko, um es dann in die richtige Abteilung zu geben. Das heißt, im ersten Schritt würde ich noch gar keinen Soll-Ist-Vergleich machen, würde auch selbst noch gar kein Risiko einmelden als Compliance, sondern ich würde sagen, seid kreativ, in einem zweiten Termin den Soll-Ist-Vergleich mit dem Aussondern der Risiken, die ich mir gar nicht nehme, weil ich mir in der Compliance auch nicht jedes Risiko nehmen kann, und würde dann in einem dritten Schritt, und darum gefällt mir das mit der Interaktion und mit den Risikoeignern so, weil dann würde ich in einem dritten Schritt mit den jeweiligen Verantwortlichen oder den Risikoeignern genau an diesen Cluster-Themen arbeiten. Und es ist ja nicht so, dass das eine Risiko nur für den Einkauf ist, das andere Risiko nur für den Vertrieb, sondern ich würde Themen zusammenpacken und dort auch gemeinsam abarbeiten, um diese Competition, die du sagst, auch ein bisschen zu fördern und um auch diese Dynamik zu fördern. Das heißt, für mich wäre das jetzt eigentlich wären das jetzt drei Schritte nur zur Identifikation und auch, ich weiß nicht, ob ich die Bewertung der Risiken schon mitnehmen würde, aber zur Identifikation der Risiken wären das für mich drei Schritte. Mhm. Würdest du das in der Praxis, würdest du das jetzt so mitgehen?
Ich mache das in der Praxis ganz, ganz ähnlich. Ich mache es sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, brutaler im Sinne von meine ersten Gespräche, die ich führe, da sage ich überhaupt selber auch gar keine Risiken, sondern ich frage, was halt, also ich sage schon das Framework. Das Framework ist Legal Risk. Also wo streife ich an eine Rechtsordnung? Ja, das Framework gebe ich. Und dann sage ich, wo sehen Sie die 5 größten Risiken? Oder 10 größten Risiken? Mache ich oft mit Fragebogen. Oft in Vorbereitung eines Risk Assessments versende ich an eine große Mitarbeiteranzahl Fragebogen. Ganz einfache Fragebogen, die aber offene Fragen sind. Das sind natürlich dann mühsam zu lesen und zu clustern und zu verstehen. Aber die sollen einmal von sich aus, es muss ein Manager oder eine verantwortliche Person doch selber sich die Gedanken machen müssen, wo könnte es sein, dass ich einen Rechtsrahmen anstreife. Das möchte ich den Leuten gar nicht abnehmen, weil die fragen dann oft, da geben Sie mal Beispiele. Ich gebe gar kein Beispiel. Ich frage ja Sie in Ihrem täglichen Doing. Wo glauben Sie, streifen Sie an? Wo sehen Sie die größten Risiken? Und das ist sehr spannend, weil da kommen oft Dinge, an die man gar nicht gedacht hat. Oder man sieht den Bildungsstand, also im Sinne von, wie weit sind die Leute eigentlich, haben die überhaupt eine Awareness, um was es da in Wirklichkeit geht? Also man erfährt eigentlich sehr, sehr viel durch so offene Fragen. Und dann kommt das, was du sagst, dann kommt eher eine Educational Part, also dann kommt sozusagen hineingespielter Rechtsrahmen ein wenig. Und dann geht man in der dritten Stufe, schaut man sich diese Risiken dann an mit den Risikoeignern, wobei der wirklich ausschlaggebende Punkt ist, dass man extrem unjuristisch bleibt. Darf ich dir ein Beispiel machen? Mhm. Ich habe mal ein Kartellrechtsrisiko analysiert und dann sagt einer der Forschungsmitglieder, nein, Herr Dr. Petsch, wir haben kein Kartellrechtsrisiko, wir haben nichts unterschrieben. Ja, also da merkst du schon, er kommt von einem, das existiert nur dann in Realität, wenn es eine schriftliche Vereinbarung gibt. Er hat also nicht daran gedacht, abgestimmte Verhaltensweise oder also andere Dinge oder mündliche Verträge. Und das heißt, da sieht man ja schon, woher jemand kommt. Und jetzt ist aber so, ich muss aus dem Business kommen. Zum Beispiel im Kartellrecht würde ich fragen, warum kann es sein, dass Sie so hohe Marktanteile haben in dem Gebiet und dann Ihren Wettbewerber kommt? Warum ist unsere Kundenstruktur seit 20 Jahren unverändert? Wir haben eigentlich 3 Großwettbewerber, aber wir haben immer dieselben Kunden. Wie kann das sein? Und also das fragt man natürlich weniger provokativ, aber damit kommen dann Realitäten zutage, die man eigentlich, wenn man so, haben wir ein Kartell gebildet? Würde ihr sagen, nein, sicher nicht. Ja, also kommt eine negative Reaktion. Aber wenn man das als Business betrachtet und neutral formuliert, und dann kommen dann so Meldungen, wir werden nie attackiert in unserem Bereich, weil das ist einfach angenehmer und das ist für anderen auch angenehmer, dann erfährt man sehr viel. Und in Wirklichkeit ist ein Hardcore-Kartell, hat sich herausgestellt, aber wir haben das mit normalen menschlichen Worten sozusagen identifiziert. Und da war das Ergebnis Kartellrechtsrisiko 100% jeden Tag verwirklicht.
Das gefällt mir total gut, weil, ich meine, du weißt das ja, wir hatten ja gemeinsam einen Workshop zum Thema Legal Design, also juristische Sprache zu entrechten, ja, um auch quasi die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Das gefällt mir total. Es ist nur, wenn du jetzt sagst, du gibst das Framework und sagst, quasi denn die Rechtsrisiken, wie soll ich sagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meiner Organisation sagen würde, wir kümmern uns aber nur um die Rechtsrisiken, würde ich wahrscheinlich 70% des Publikums verlieren. Weil die sagen, naja, für Rechtsrisiken habe ich die Rechtsabteilung, dann nehme ich mich gleich zurück. Also vielleicht würde ich den Rahmen gar nicht setzen. Also vielleicht würde ich einfach sagen, erzählt mir euch eure Risiken. Und der Hinweis mit die 5 bis 10 kritischsten Risiken, weil sonst habe ich ja jedes mögliche Risiko und ich muss mich um die kritischsten Risiken kümmern. Also vielleicht würde ich das sagen mit 5 bis 10 Risiken, aber ich würde vielleicht das mit dem Rechtsrahmen nicht sagen, weil sonst...
Da hast du recht.
Weil sonst der Schränk ist sofort die Leute wieder ein.
Und du verschreckst sie. Ich bin übergegangen, habe gefragt, wo sehen Sie Ihre größten Compliance-Risiken? Da kann sich dann jeder selber überlegen, was das bedeutet. man kann auch fragen, wo sind die größten Risiken, aber da kommt halt natürlich, ich verliere den Kunden, ich habe eine Feuersbrunst, ich habe keine Ahnung, was kommt. Aber da muss man seine Mannschaft kennen. Ich glaube, das hängt jetzt sehr stark von der Mannschaft ab, wie die ausgerichtet ist, aber man soll so weit wie möglich fragen und keine Angst haben davor, dass möglicherweise viel Information kommt. Wenn man eng fragt, kommt sowieso nichts. Das heißt, man muss, und da kommen oft sehr ausgefallene Dinge, an die man selber gar nicht gedacht hätte. Und dafür sollte man eigentlich sehr dankbar sein. Und dann geht man in den zweiten und dritten Schritt, so wie du gesagt hast.
Was mir sehr gut gefällt, ist, dass du keine Anleitung gibst und dass du auch keine Antwort lieferst, sondern dass du die Kolleginnen und Kollegen auch nachdenken lässt, weil es auch ihre Verantwortung ist. Und das ist ja genau das, von dem wir die ganze Zeit immer sprechen. Compliance ist ja eine Verantwortung, die alle haben. Die hat ja nicht der Compliance Officer, sondern die haben ja alle. Und in Wahrheit muss ich für den Bereich, für den ich mich auch verantwortlich zeige, muss ich ja in Wahrheit die Risiken kennen und muss ja in Wahrheit wissen, was ist denn der Rahmen, in dem ich mich bewege. Ja, auch da bitte eine kleine Info, die Rechtsabteilung kennt nicht jedes Gesetz, nur weil Gesetz draufsteht, und auch die Compliance kennt nicht jedes Risiko, nur weil vielleicht da irgendeine Regelung oder eine Richtlinie dahinter ist. Ja, also das müssen die Bereiche und die Verantwortlichen schon selbst wissen. Und aus dem Grund ist es auch so wichtig, dass sie da frei antworten können und nicht angeleitet werden an der einen oder anderen Stelle. So, das heißt, wir haben jetzt einen ersten Schritt für das Thema Risk Assessment haben wir jetzt gesetzt. Wir haben einen Workshop, wir lassen die Leute reden, wir framen das in einem nächsten Schritt und geben quasi so einen Ist-Vergleich, und dann erarbeiten wir mit den Zielgruppen die konkreten Risiken, die wir haben, nämlich, du hast das eher gesagt, die fünf kritischsten Risiken. Das heißt, wir haben am Ende dieses Workshops, und der kann auch mehrere Tage dauern, also bitte unbedingt Zeit nehmen für dieses Thema, haben wir Risiken. Ich würde jetzt nur ganz kurz sagen, jetzt bin ich in einer internationalen Organisation, das heißt, diese Risk Assessments mache ich auch an den Standorten. Ist das, ich nehme jetzt einmal an, das ist auch eine Empfehlung von dir, das nicht nur zentral zu steuern und zu sagen, wenn wir die Risiken hier haben, werden wir die woanders auch haben, sondern diese Risk Assessments auch vor Ort zu machen.
Ja, das ist ganz wichtig. Also es wird dann komplex, wenn du international tätig bist und in mehreren Geschäftsfeldern. In Wirklichkeit muss man es für jedes Geschäftsfeld machen und für jede Region, weil das Korruptionsrisiko ist vielleicht in China anders als in Österreich oder in Brasilien. Und deswegen muss man auch also Geschäftsfeld und Region betrachten. Das macht es natürlich aufwendiger, muss man ganz offen sagen. Aber vielleicht geht man auch hier stufenweise vor. Man könnte ja sagen, unsere Hauptmärkte, also wo wir hauptsächlich aktiv sind, dort betrachten wir am meisten, und dann in den kleinen Ländern vielleicht weniger oder später. Das ist natürlich auch gefährlich, weil in manchen Rechtsordnungen es ja so ist, ich habe einen Kartellrechtsverstoß bei der kleinsten Tochtergesellschaft irgendwo, wo ich kaum Operations habe, und dann ist das Bußgeld 10% vom Konzernumsatz. Also das hilft mir dann diese Betrachtung nicht wirklich weiter, weil ich das Risiko dazu. In Wirklichkeit ist es ja oft so in großen Konzernen, dass ich das Risiko mir einkaufe mit ganz kleinen Entitäten, die ich kaum überwache und wo ich auch kaum Geschäft mache, aber das Risiko unverhältnismäßig hoch ist und in den Konzern hineinschwappt. Und das, glaube ich, ist, also das muss man dann auch abwägen, wo betrachtet wird. Man kann auch sagen, die Risikoländer betrachte ich nach bestimmten Kriterien als erstes, wo ich sage, da nehme ich an, dass das Risiko höher ist. Und geht tatsächlich so vor. Ich glaube, das ist ein aggregiertes Konzern-Compliance-Risiko habe ich noch nie wirklich selber hinbekommen, weil es unheimlich schwierig ist. Ich kann nicht ein Risiko aggregieren. Ich kann nicht sagen, in einem ist das Risiko 10 und anderen 5, deswegen sind wir bei 7,5 als Konzern. Das hat keine Aussagekraft. Sondern ich glaube, man muss die Einzelländer betrachten. Du hast doch angesprochen, die Frage der Regelmäßigkeit, ja, die Benchmarks, es gibt ja ISO-Normen im Bereich der Compliance. Und sonstige wie United States Sentencing Guidelines oder UK Bribery Act Guidelines, die sagen, dass das Risikoassessment regelmäßig gemacht gehört, zumindest einmal im Jahr. Das klingt jetzt bedrohlich und um Gottes Willen, ein Riesenburden kommt auf mich zu. Das ist nicht der Fall. Wenn man es einmal gut gemacht hat, ist das Draufsetzen sehr, sehr leicht, weil das Risiko kann sich nur auf zwei Arten verändern. Es kann entweder die Rechtslage sich ändern, es verschärft sich zum Beispiel ein Gesetz, oder ich beginne mit einem neuen Geschäftsfeld oder einem neuen Produkt oder einer neuen Region und dann betrachte ich es. Oder ich kaufe was zu, dann kann ich mir anschauen, was habe ich mir aus Compliance-Sicht dazu gekauft. Aber es verändert sich das Compliance-Risiken ja nicht ohne diese Faktoren. Und deswegen, glaube ich, ist das Draufsetzen, das Wiederholen, das nochmal hinschauen, glaube ich, etwas ziemlich Leichtes, wenn man es einmal gut gemacht hat.
Ich möchte nur ganz kurz einhaken bei den kleinen Einheiten und mit den Risiken, dass man sich durch kleine Einheiten auch einkauft. Wir machen mit kleinen Einheiten, die wir zukaufen, machen wir einen Compliance Health Check. Das heißt, wir schicken Fragebögen und Assessments an die Belegschaft der jeweiligen kleinen Einheit, um einmal das Potenzial zu erheben, was für Risiko haben wir denn dort, verbunden mit auch einer kleinen Awareness-Kampagne, auch sofort mit Schulungen. Mhm. Und da kann ich sagen, das macht tatsächlich Sinn. Also man darf diese kleinen Einheiten und das Risiko, das in den kleinen Einheiten besteht, nicht unterschätzen. Das ist aber auch das Ergebnis eines Learnings, das wir hatten. Ja, das macht sich aber definitiv bezahlt. Und das Zweite, was ich nur sagen wollte, ist, weil du gesagt hast, jährlich ein Risk Assessment. Also wir hatten ein großes Risk Assessment. Ich habe es in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, mit den 20 exponiertesten Personen, das würde ich heute anders machen. Ich würde es genauso machen, wie wir das jetzt gerade besprechen, und das werden wir auch noch einmal wiederholen. Aber seitdem wir dieses initiale Risk Assessment gemacht haben, haben wir gewechselt zu themenspezifischen Risk Assessments, die wir tatsächlich jährlich machen und wo wir zumindest einmal den Versuch haben, einmal im Quartal ein gewisses Thema auch abzuhandeln. Mhm. Und das machen wir nicht im Workshop, sondern das machen wir digitalisiert, indem wir konkrete Fragebögen an die jeweilige Zielgruppe, nämlich die Risikoeigner, auch schicken. Mhm. Das ist für den Moment gut. Da bekommen wir gute Auswertungen, wir bekommen die Ergebnisse sofort und leiten aus den Ergebnissen auch sofort etwas ab. Mhm. Aber es zeigt mir jetzt das Gespräch, das wir da jetzt führen, schon wieder, dass ich ein großes Assessment, nämlich mit einer gewissen Themenvielfalt, wieder machen sollte. Ich würde es jetzt nicht jedes Jahr machen, wenn ich da das Verständnis aus der Organisation auch nicht habe und ich selbst auch nicht der Meinung bin, dass ich jetzt jedes Jahr mir im Rahmen eines großen Workshops dieses Thema nehmen muss, sondern ich würde tatsächlich bei den themenspezifischen Risk Assessments bleiben. Aber so alle 2 bis 3 Jahre ein großes, weil sich auch die Menschen im Unternehmen ändern. Mhm. Also es ändern sich ja nicht nur die Themen und es ändert sich ja nicht nur die Regulatorik oder auch das Business. Insbesondere ändern sich die Menschen und die Verantwortungen. Klar. Und das ändert sich vielleicht nicht jedes Jahr, aber in einem 2-Jahres-Rhythmus oder in einem 3-Jahres-Rhythmus habe ich plötzlich eine neue Führungskraft oder habe ich neue Manager oder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, und ich bin der Meinung, eines der größten Risiken in der Compliance ist tatsächlich auch die Betriebsblindheit. Mhm. Das heißt, um auch die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord zu holen, würde ich jetzt nicht jedes Jahr, aber zumindest alle 2-3 Jahre ein großes Risk Assessment machen, aber bei den themenspezifischen bleiben, um die Organisation laufend mit dem Thema Compliance zu beschäftigen, zumindest mit, was das Risiko betrifft, aber dann alle 2 bis 3 Jahre ein großes, wo ich sage, da hole ich mir tatsächlich mit der Themenvielfalt auch den Status quo wieder in die Organisation. Das wäre jetzt was ich machen würde.
Ja, absolut korrekt, und es gibt jetzt keine
richtig und falsch.
Genau, es gibt das nicht. Ich glaube, das ist jede Organisation, es muss ja immer angepasst sein an der Organisationsform. Und wenn man sich auf bestimmte Risiken konzentriert in einem Jahr und nach einem bestimmten Kriterium das so kaskadenartig abarbeitet, ist, glaube ich, auch okay. Du hast natürlich recht, wenn man das Risk Assessment, man hat einen großen Charme, wenn man die Kolleginnen immer wieder sozusagen mit Risiken konfrontiert, das klingt jetzt viel zu martialisch, aber dass sie auch drüber nachdenken, und da bleibt Compliance präsent. Und das Risk Assessment dient eigentlich dazu, weil das Risk Assessment ist ja von der Formulierung so, das geht ja den Risikoeigner an. Das heißt, diese Awareness ist dann bei ihm geparkt und die wird immer wieder sozusagen wach gehalten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass die Kolleginnen und Kollegen verstehen, das ist eigentlich ihr Risiko, nicht das Risiko. Also ich habe keinen Compliance Officer gesehen oder eine Rechtsabteilung, die non-compliant agiert hat. Die sind es ja nicht, sondern es sind ja die operativ an der Front stehen, die dem Risiko ausgesetzt. Und deswegen ist das diese Awareness, glaube ich, immer wichtig, dass sie immer wieder präsent ist. Etwas anderes kann man auch machen, das ist natürlich ein bisschen subtiler, und da würde man nicht oft formell sagen, das ist ein Risk Assessment, aber ich plädiere sehr stark dafür, dass sich die Compliance-Verantwortlichen Manager in Business-Meetings hineinsetzen, dort, wo Business gesprochen wird, weil dann bekommen sie eigentlich unheimlich viel mit, ohne dass sie überhaupt fragen müssen. Also wenn es um neue Produktentwicklungen geht, wenn es um den Markteintritt in einen neuen Markt geht, wenn es Business-Meeting, Vertriebsmeeting, ich kann mich erinnern, wir haben immer so gesagt, Compliance meets Business oder das ist so, dass ich mich rein reklamiere in Business-Meetings, einfach präsent bin und gar keine aktive Rolle vielleicht habe, sondern einfach zuhöre und beobachte und mir Gedanken machen kann proaktiv und dann nicht sozusagen später daherkommen, Produkt wurde eingeführt, jetzt haben wir ein Problem, oder neues Land wurde erobert, haben wir ein Problem. Und das, was du gesagt hast, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Du hast gesagt, wenn wir was zukaufen, dann gehen wir mit der Compliance hinein. Das ist gut, weil 2 Dinge. Das eine ist, Oft hat ja das Unternehmen, das man zukauft, gerade wenn es ein Mittelständler ist oder ein sehr kleines Unternehmen, überhaupt keinen Reifegrad in der Compliance. Die kennen das gar nicht. Das heißt, die muss ich einmal in meine Compliance-Organisation integrieren. Und da braucht es auch eine bestimmte Verantwortung dafür und auch eine bestimmte Awareness und ein Aufwachen. Und gleichzeitig muss ich, wenn ich etwas akquiriere, gleich mein Compliance-Risiko verstehen, dass ich mir damit eingekauft habe und allenfalls dagegen wirken. Nach dem United States Sentencing Guidelines ist es so, dass wenn ich ein Korruptionsrisiko erkenne, nach einem Zukauf muss ich das sofort melden der Behörde und offenlegen, um allfälligen Strafen zu entgehen. Also es gibt sozusagen auch Regulative, die mich eigentlich verpflichten, dorthin zu schauen, wenn ich etwas kaufe. Und es wäre ja wirklich blöd, ich habe oft erlebt, ich sage das jetzt ganz brutal, dass man sich durch einen Fliegenschiss, den man irgendwo sich eingetreten hat, dann ein irres Risiko eingetreten hat, ja, und ohne es zu wissen. Und das ist eigentlich völlig absurd.
Das ist es tatsächlich, und ich kann aus der eigenen Praxis sagen, also es ist gut, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Und du hast jetzt einen wesentlichen Punkt, nämlich auch für mich gesagt, es hat immer was auch mit Awareness zu tun, es hat immer was auch mit einer Sensibilisierung zu tun. Also die Risk Assessments nehme ich ja jetzt nicht ausschließlich dafür, um Risiken zu identifizieren, sondern insbesondere auch
im Gespräch zu bleiben.
Ja, und um zu sensibilisieren. Ja. Weil was tue ich denn mit den Risiken, die ich dann tatsächlich identifiziere? Ich beschäftige die Organisation mit den Maßnahmen, und du hast gesagt, bitte mit Einbinden der Kolleginnen und Kollegen auch bei der Minimierung der Risiken und auch bei den Maßnahmen, die gesetzt werden. Das heißt, ich muss sie ja ich muss ja die Organisation mit dem Thema Risiko beschäftigen, sowohl in der Minimierung als auch bei der Erhebung, Identifikation. Und darum beschäftige ich in Wahrheit die Organisation sehr gerne immer mit den Risiken, aber immer auch verbunden mit einer Sensibilisierung. Das heißt, da kommt immer auch ein Schulungscharakter, schwingt da immer mit. Und was du auch noch gesagt hast, was wir vorher schon besprochen haben, was aber immer wieder durchkommt, man kann es eigentlich gar nicht oft genug sagen, du hast gesagt, nehmt teil an den Business-Gesprächen, nehmt teil an den wesentlichen Business-Entscheidungen. Das heißt, noch einmal bitte, das Business ist die Legitimation für die Compliance. So, jetzt haben wir die Risiken identifiziert. Wir haben sie erhoben, wir haben sie bewertet. Das heißt, wir machen jetzt auch etwas mit den Risiken. Das ist der nächste Schritt. Da wechseln wir dann quasi in das Compliance-Programm, wo wir dann Richtlinien schreiben, Schulungen entwickeln und. Auch die Kategorien im Hinweisgebersystem auch anpassen, weil das Hinweisgebersystem für mich auch eine wirklich wesentliche Erkenntnisquelle für Risiken ist. Das heißt, für mich ist ja das Hinweisgebersystem auch Teil ich würde jetzt sagen Risk Assessment, weil es ja nicht...
Aber Erkenntnisquelle.
Richtig, es ist zwar jetzt nicht systematisch nicht so, dass ich das systemisch mache mit dem Hinweisgebersystem, aber es ist eine Erkenntnisquelle. Das heißt, ich passe das Hinweisgebersystem bei den Kategorien auch immer an die Risiken, die ich aus der Organisation dann auch bekomme. So, ganz kurz noch, Alexander. Wir haben jetzt über die Erhebung gesprochen, über die Bewertung, über die Minimierung. Welche Risiken sollte man jetzt als Compliance einmal grundsätzlich am Schirm haben? Wenn man jetzt nämlich aus diesem Podcast rausgeht, möchte ich die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mit der unbeantworteten Frage zurücklassen. Ja, aber auf welche Risiken sollte ich mich denn jetzt konzentrieren? Das ist natürlich immer businessabhängig. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, 3 bis 5 Compliance-Risiken, die man sich jedenfalls anschauen sollte, und wo es sich vielleicht auch empfiehlt, eine Podcast-Folge dazu zu machen. Ja, welche Risiken würdest du sagen, mit denen müssen wir uns beschäftigen? Und das sind so entweder neue Themen, die man noch gar nicht am Schirm hat, aber auch so Klassiker.
Also ich meine, vielleicht fangen wir mit den neueren Themen an, und das ist ja spannend, weil die Compliance muss ja auch dazulernen selber und auch beobachten, was sich im rechtlichen Rahmen tut.
Stillstand
und
ist kein Konzept
für Compliance. Nein, und auch ständig fit bleiben. Also wir haben das ja eigentlich mit Covid brutals gelernt, wo mehr oder weniger im Tagesrhythmus das Rausgehen aus dem Haus unterschiedlich geregelt war, das Treffen mit Menschen und der Abstand zu Menschen und wie großer Elefant, kleiner Elefant, Baby-Elefant. Und wir haben ja ständig lernen müssen, sozusagen uns anpassen, auch Hygienevorschriften etc. Da ist eigentlich die Compliance sehr fit geworden. Das Spannende ist ja, wir haben damals geglaubt, Compliance wird in Krisenzeiten an Bedeutung verlieren, und es gibt Studien dazu, insbesondere in Großbritannien, wo es ganz klar ist, in Krisenzeiten steigt die Bedeutung von Compliance, weil das regulativ schärfer wird und die Lage angespannt ist. Und jetzt, wenn man sich die neuesten Sachen anschaut, ist es natürlich Artificial Intelligence, alles um künstliche Intelligenz. Das hat mit Haftungsfragen, aber auch mit Benutzerfragen etc. zu tun. Und dann auch gibt es eben dazu Direktiven, was man mit Artificial Intelligence machen darf und was nicht. So, dann haben wir das Ganze, alles was rund um grün ist, das ist schon ein bisschen älter, aber es ist auch noch modern, vor allem deswegen modern, weil es ein bisschen einen Rückschritt gegeben hat auf europäischer Kommissionsebene, was man jetzt Unternehmen auflasten soll oder nicht.
Das heißt, bei grün, was
fällt ESG, da dran? Also Environmental, Social and Governance, wobei Governance wird ganz, ganz wenig betrachtet. In der Governance fällt natürlich hinein die ganze Korruptionsthematik, zumindest nach der Definition. Ja. Und Kartellrechtsverstöße, also wie organisiere ich mich rechtssicher? Da kommt das G hat eine große Implikation für die Compliance. Also viele, die eigentlich mit Compliance nichts am Hut haben, aber dann plötzlich ESG-Ratings machen wollen, kommen drauf, dass sie Compliance brauchen, weil das G das Compliance beinhaltet. Das ist eine Frage der Governance natürlich. Das sind so die modernen Themen und dann gibt es jetzt Sexual Harassment und Mental Health und Workplace Behavior und so weiter. Das sind sozusagen neueren Themen, die uns beschäftigen. Und dann gibt es am Ende des Tages diese, I would say, all-time highs, wie in der Musik, also die Beatles, ja, Beatles and Rolling Stones. Beatles and Rolling Stones ist all-time high, ist die Korruption, ist das Kartellrecht, ist das Datenschutzrecht, wobei das ist eigentlich ein Newcomer gewesen damals, war New Kid on the Block vor 10 Jahren, aber ist sozusagen mittlerweile schon ein All-Time High, ist schon arriviert, gehört schon zum Club der älteren Boys. Und dann haben wir, hatten wir eigentlich immer, aber wir sind in Europa mehr geschüttelt worden, das Sanktionsrecht, das heißt Außenhandelsrecht, wen darf ich liefern, wen darf ich als Geschäftspartner haben, wir kennen das durch den Ukraine-Krieg. Jetzt hat sich das dramatisch verschärft und da sind gerade österreichische Unternehmen oft in einer schwierigen Situation, weil Russland für uns ein wichtiger Markt war. Libyen übrigens auch und da gibt es immer wieder Themen nach wie vor. Und dann haben wir sozusagen das vom Außenhandelsrecht kommen, haben wir das die Geldwäscherei, weil auch das ist eine Geschäftspartnergeschichte. Wir haben dann Umweltrecht für die produzierenden Unternehmen. Und wir haben das gesamte öffentliche Recht eigentlich wie Anlagenrecht, Anlagengenehmigungen etc., Betriebsanlagengenehmigungen, all das spielt in die Compliance tatsächlich hinein. Und dann kommt das Arbeitsrecht, das ist eigentlich auch ein Klassiker, aber ändert das Gesicht mit Mobbing und Sexual Harassment, das Arbeitsrecht mit Arbeitssicherheit. Und beim Data Protection habe ich vergessen, da gibt es auch Data Security, das ist ein Schlenker in einen anderen Bereich hinein, aber kommt aus dem heraus. Und so gibt es halt laufend Gebiete, die zu betrachten sind. Also ich würde sagen, es sind meistens so um die zehn herum. Aber ich gebe es ungern vor, weil es bei manchen eben nicht so ausgeprägt ist. Das, was du vorhin gesagt hast, ist gehört nochmal betont, glaube ich. Das Risk Assessment ist in 3 Phasen eingeteilt. Die Phase 1 ist die Risikoidentifikation. Das bedeutet, ich identifiziere mal die Risiken. Das bedeutet, gegen welche Rechtsvorschrift könnte ich potenziell bei meinem Tun verstoßen. Und das ist eine ohne Bewertung. Das ist jetzt nun mal eine reine Betrachtung meines Handelns und meines Prozesses und mit welchen Rechtsordnungen und Rechtsvorschriften komme ich da in Berührung. Die zweite Phase ist die Risikoanalyse. Das heißt, ich betrachte das Risiko, in welchem Geschäftsprozess, ich gehe in die Tiefe hinein, wie ist sie ausgeprägt und dann kommt die Bewertung. Und die Bewertung ist eine Sache der Priorisierung, nämlich welche Risiken sind eigentlich für mich hoch und welche haben einen hohen Impact und auf diese werde ich mich konzentrieren, weil Compliance-Management-System, Management heißt managen. Managen bedeutet Entscheidungen zu treffen und ich werde sozusagen kleine Risiken, die auch einen geringen Impact haben, wahrscheinlich weniger behandeln, das ist ein Ressourcenthema, wie Risiken, die sehr hoch sind und mit einem sehr hohen Impact. Und das kann von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein. In manchen Unternehmen wird das Korruptionsrisiko hoch sein, in manchen wird es gering sein. Und jetzt kommt eins dazu, man bewertet ja die Risiken auch in Anbetracht der Maßnahmen, die man getroffen hat. Das heißt, wenn ich das Risikoassessment wiederhole und ein paar Jahre später, wird sich auch das Risiko vielleicht deswegen verändert haben, wenn meine Compliance-Maßnahmen gegriffen haben. Ich habe das mehrmals schon gesehen, wo zum Beispiel das Compliance-Risiko der Korruption, wo wir gesagt haben, das hat sich eigentlich nach unten verändert. Wir können, das ist ein mittelgroßes Risiko, mittelhohes Risiko, es ist nicht mehr groß, weil wir folgende Maßnahmen ergriffen haben. Also da bewertet man auch die Maßnahmen und das ist ja auch gut, weil da kann man dem Management ja auch zeigen, das, was wir gemacht haben, hat ja was gebracht.
Vielen Dank für die Ausführungen zu den Risiken und nochmal für das Zusammenfassen der 3 Schritte, Identifikation, Analyse und Bewerten. Bei den Risiken habe ich mir jetzt mitgenommen, was wir uns in den folgenden Episoden vielleicht nur näher anschauen sollten, ist das Thema Artificial Intelligence, also insbesondere mit dem AI Act, das Thema Korruption, Kartellrecht, Menschenrechte im Sinne auch des ESG. Mhm. Ich habe mir nur mitgenommen Datenschutz und IT-Security, Geldwäsche und Trade Compliance, also im Sinne des Außenhandels.
Ja, man könnte auch noch das Steuerrecht mitnehmen, also Tax Compliance, aber das ist natürlich sehr speziell. Aber da gibt es nur zwei Gebiete in Wirklichkeit, das ist die Umsatzsteuer und die Verrechnungspreisproblematik, aber sonst, ja. Kann
da
auch.
Kann man ja vielleicht ein kurzes Bootcamp genau. dazu machen. So, die Diskriminierung haben wir im Juni schon einmal gehabt. Also die Diskriminierung würde ich jetzt an dieser Stelle nicht packen, aber ist für mich natürlich ein wesentliches Thema, ein wesentlicher Verantwortungsbereich für die Compliance. So, ich würde jetzt das Thema Risikoassessment oder Risk Assessment würde ich jetzt einmal an dieser Stelle abschließen. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben über wie wichtig ist ein Risk Assessment? Ja. Wie geht man an ein Risk Assessment auch heran? Wie führt man ein Risk Assessment auch durch? Welche Personen sollten an dem Risk Assessment teilnehmen?
Ja.
Welche Risiken sollte man sich ansehen? Das ist eine wunderbare Liste, die du uns da jetzt geliefert hast.
Und vielleicht noch eins dazu, Martin, wenn ich dich unterbrechen darf, bitte. Nämlich Risk Assessment macht doch mörderisch viel Spaß, weil man lernt sehr viel. Wenn man mit den Leuten spricht, man lernt sehr viel. Man holt sie ab, man lernt, auch als Compliance Officer. Ja. Und manche Compliance Officer bitten mich, ich soll das Risk Assessment machen und ich soll dann melden, was dann rausgekommen ist. Ich sage, nein, bitte, das machen wir schon gemeinsam, weil sie lernen wahnsinnig viel davon, wenn sie einfach zuhören und die Präsenz. Also das macht wirklich Spaß. Man lernt das Unternehmen von der Pike auf kennen, man versteht es und man beginnt das Unternehmen zu durchdringen. Mit der Compliance. Und das ist wirklich ein sehr extrem wertvolles Element und macht doch wirklich Spaß.
Ich liebe das. Compliance macht Spaß. Macht's nämlich tatsächlich. Ja, also Compliance macht definitiv
Spaß. Die Zuhörer merken, dass wir schmunzeln.
Ja, absolut. Das machen wir die ganze Zeit. Ja, also Compliance, nein, ist wirklich, das ist ein ganz besonderes Thema. Das ist ein sehr wertvolles Thema. Du hast das eh gesagt. Und es macht die Arbeit in der Compliance Spaß, weil man mit Menschen arbeitet. Und wenn man Bock hat, mit Menschen zu arbeiten, dann ist man in der Compliance absolut richtig. So, ich habe gesagt, wir schließen das Thema Risiko schließen wir jetzt einmal kurz ab, im Sinne der Risk Assessments. Jetzt habe ich ja zu Beginn gesagt, die Folge bedeutet ja oder lautet ja Risk Assessments die Grundlage für Strategie und Ziele. Und Strategie und Ziele sind ja nach meinem Verständnis ein eigenes Element, weil es doch sehr wichtig ist, weil es Orientierung gibt für die Compliance-Organisation und quasi auch einen Anker setzt, wer bin ich? Für was bin ich zuständig? Wo will ich denn auch hin? Es ist nur kein Element, das jetzt für mich eine ganze Folge oder eine ganze Natürlich. Episode geben würde. Darum nehmen wir das Thema nur kurz mit. Wie wichtig ist eine Compliance-Strategie für eine Compliance-Organisation?
Also das, wenn man sich die ISO-Standards durchliest, da wird immer von Compliance-Zielen und von Compliance-Strategie gesprochen. Ich glaube, in der Praxis wird das nicht so dezidiert diskutiert oder überhaupt nicht betrachtet. Mit Compliance-Strategie meint man, wie will ich meine Compliance generell ausrichten, in strategischer Form? Was ist sozusagen mein strategischer Zugang zur Compliance? Was bedeutet für mich die Compliance langfristig im Unternehmen? Und mit Zielen, das ist dann runtergebrochen, viel konkreter, was ich erreichen möchte. Also das kann man auch an Zielen, man kann auch Ziele definieren in der Compliance, die man erreichen möchte. Es ist nicht immer leicht zu greifen, aber möglich. Und ich mache da nur ein Beispiel, Compliance-Strategie, ist unsere Strategie immer am Graubereich zu schrammen oder ist unsere Strategie eigentlich state of the art compliant zu sein oder ist unsere Strategie, wir wollen 100% rechtskonform sein in allem, was wir tun, das sind strategische Fragestellungen und die muss man eigentlich, das ist nicht eine Frage des Compliance Officers, sondern Unternehmensstrategie ist Sache des Vorstands, bis hin zum Aufsichtsrat vielleicht, wie will man sich in der Compliance ausrichten? Was ist eigentlich mein Zugang, strategischer Zugang zur Compliance? Was soll das im Unternehmen schaffen und wie weit gehe ich da? Und da gibt es eben mehrere Ausprägungsvarianten. Und diese Compliance-Strategie, wenn man die Strategie richtig formuliert hat oder vor sich auf Augen hat, dann tut man sich in der Umsetzung leichter. Weil, macht ein Beispiel, wenn ich sage, nein, eigentlich möchte ich es immer ausreizen, wo es geht, dann mache ich in der Korruption eine Matrix und sage, okay, die Einladungswerte sind pro Land unterschiedlich, weil ich gehe immer ans Limit. Ja? Oder wenn ich sage, nein, so ans Limit möchte ich nicht immer gehen, das ist nicht gut. Ich möchte als Konzern eine weltweite Vorgabe haben, die ist immer gleich. Und ob das dann an der Grenze schrammt oder nicht, ist mir egal. Aber ich stehe für etwas. Ich habe eine Compliance-Kultur. Dann will ich nicht über 100 Euro einladen oder 50 oder was auch immer die Wertgrenze ist. Und das gilt halt ganz konzernweit. Dann gehe ich eigentlich weg von der Ausrichtung, ich möchte immer in die Kante gehen, sondern ich gehe mit einem eigenen Wert hinein. Und das ist sozusagen die Diskussion, die man grundsätzlich führen muss, weil ist auch wertvoll, weil wenn ich dann zum Vorstand das erste Work Product komme mit einer Antikorruptionspolicy und da gibt es Regelungen, Detailregelungen, die werden vielleicht nicht mit den Werten zusammenpassen, die der Vorstand eigentlich mitträgt. Du würdest sagen, warum eigentlich? Warum gehen wir da nicht lockerer in China? Warum machen wir nicht in Brasilien anders? Wie kommen sie denn überhaupt auf die Idee? Das heißt, die Strategie wäre natürlich gut, wenn man sie vorher definieren würde und die Ziele.
Ich würde die Ziele und die Strategie aus den Risiken ableiten. Ja. Und natürlich auch, und das ist so wunderbar, dass du das auch wieder gesagt hast, auch an der Unternehmensstrategie. Weil eine Compliance-Strategie kann nach meinem Verständnis nicht losgelöst von der Unternehmensstrategie sein, wo wir wieder zu dem Punkt kommen, das Business ist die Legitimation für die Compliance. Und somit kann ich auch einen wesentlichen Beitrag als Compliance-Organisation auch leisten zum Erfolg des Unternehmens, wenn ich meine eigenen Ziele, meine eigene Strategie, nämlich wie definiere ich Compliance, wie verstehe ich meinen eigenen Wirkungskreis, wenn ich das entsprechend auch definiere und verschriftliche, weil es Klarheit schafft, weil es Orientierung gibt und weil es auch für das Business relevant ist, zu wissen, wie agiert denn meine Compliance-Organisation? Weil, ich habe es im letzten Bootcamp schon gesagt, Compliance schafft Freiräume und diese Freiräume schaffen Entscheidungsräume. Und ich muss ja als Compliance nicht immer die letzte Instanz sein, die Entscheidungen trifft. Ich muss ja meine Kolleginnen und Kollegen befähigen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das spielt immer mit dem Business mit. Wer bin ich als Organisation? Wo will ich in 5 Jahren sein? Also auch so Zwischenschritte oder so Langzeitziele. Möchte ich als Strategie oder möchte ich als Ziel eine Zertifizierung? Weil ich an der einen oder anderen Stelle das auch als Wettbewerbsvorteil erkenne, weil Integrität nach meinem Verständnis ein Wettbewerbsvorteil ist und ich das auch nach außen trage. Das heißt, diese Ziele, diese Schritte, auch der Weg dorthin, das sollte verschriftlicht sein und darum ist für mich eine Strategie ganz essentiell. Für mich sind die Ziele essentiell. Wenn ich einmal die definiert habe, kann ich am nächsten Schritt mir nämlich auch KPIs definieren, kann meine eigene Organisation, meinen eigenen Fortschritt, mein eigenes Wachstum an dem Erreichen oder auch nicht Erreichen der KPIs auch messen. Für mich muss Compliance auch messbar sein, was nicht im Widerspruch steht zur Arbeit mit Menschen. Also die Messbarkeit und die Arbeit mit Menschen steht nicht im Widerspruch, aber es zeigt mir, wie weit oder du redest immer so schön von dem Reifegrad der Compliance-Organisation. Es zeigt mir aber sehr viel über den Reifegrad meiner Organisation, auch meiner Maßnahmen, weil jetzt bin ich in einer Organisation oder in einem Unternehmen, wo wir noch keinen internen Audit haben. Das heißt, ich muss in Wahrheit mich selbst auch in Wahrheit analysieren.
Auf den Prüfstand stellen,
richtig. Und das mache ich mit meiner Strategie, mit meinen Zielen und meinen KPIs, weil ich am Ende des Jahres auch einen Compliance-Bericht abgebe, wo ich auch die Entwicklung der Compliance-Organisation und der Organisation mit Unterstützung der Compliance auch offenlegen muss und auch offenlegen will. Das heißt, die Strategie und die Ziele geben mir eine Orientierung, sie geben mir den Weg. Sie basieren natürlich auf den Risiken, weil ich nicht eine Strategie und Ziele festlegen kann, die völlig an den Risiken vorbeigehen, weil sonst würde ich auch nicht im Business stattfinden. Aber ich kann nur empfehlen, sich hierüber Gedanken zu machen und die Risiken auch als Basis zu nehmen. Das Ganze macht natürlich keinen Sinn, wenn ich keinen Ton from und at the top habe. Ja, also das ist immer noch die Grundlage. Aber wir haben jetzt heute eine wunderbare Reise durchgeführt durch die Risiken, durch die Strategieziele, die haben wir nur ein bisschen gestreift. Lieber Alexander, herzlichen Dank für diese wunderbare Reise, für diese tolle Episode.
Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung und den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich viel Erfolg.
Super. So ganz schnell lasse ich die noch
nicht. Geht's gar nicht, ja.
Lass ich die noch nicht gehen. Wir haben ja zum Abschluss immer noch ein drittes wiederkehrendes Element.
Ja.
Und das ist unser Code of C-Wort, also unser C-Word. Was bedeutet für dich, nachdem wir jetzt diese Reise gemacht haben, was bedeutet Compliance für dich in einem Wort?
Ich glaube, das hast du mich letztes Mal auch schon gefragt.
Natürlich habe ich dir das gefragt. Es kann sich auch ändern.
Ich glaube, Risiko verstehen und Risiko beherrschen. Also Risiko beherrschen, es gibt eine wunderbare Werbung von einem Luxusuhrenhersteller am Flughafen in Zürich und der Satz lautet, if you want to break the rules, you have to master them first. Und das heißt, Regeln verstehen ist wichtig. Dann die breaken wollen, den muss man im Zaum halten. Das ist der Compliance Management. Und zur Strategie darf ich noch einen Satz dazu sagen. Natürlich muss die Compliance-Strategie in Einklang stehen mit der Unternehmensstrategie. Es gibt viele Geschäftsmodelle, die sehr innovativ sind, wo man bewusst in graue Bereiche hineingeht, weil das die Unternehmensstrategie ist. Ein Bitcoin-Unternehmen oder ein digitales Unternehmen, das neue Produkte entwickelt und anstreift. Ich kann mich erinnern an meine Taxi-App, wie viele Klagen es gegeben hat nach UWG, aber das ist ein neues Geschäftsmodell. Und wenn ich das ausprobieren möchte, muss ich auch ein Risiko gehen, aber das kalkuliere ich. Und dann gibt es eine Unternehmensstrategie und Compliance-Strategie, die heißt, nur die größten Risiken verhindern. Alles andere nehmen wir in Kauf, weil das unser Geschäftsmodell ist. Und je nachdem muss ich auch die Compliance-Strategie da anpassen.
Vielen Dank. Ich habe jetzt mit der Frage nach dem C-Wort wieder die Schleusen geöffnet.
Ja, tut mir leid.
Magst du mir vielleicht doch noch ein Wort sagen?
Ein Wort zu?
Compliance in einem Wort.
Compliance in einem Wort ist ordentlich sein.
Das ist zwar jetzt sind zwei Wörter, aber ich nehme es trotzdem ordentlich sein. Ich würde tatsächlich heute sagen Spaß.
Spaß, ja.
So, wunderbar. Lieber Alexander, danke. Ich darf nur ganz kurz zusammenfassen. Das war eine wunderbare Reise durch die Risiken, durch das Risk Assessment. Ganz essentiell die eigene Rolle verstehen, die Prozesse verstehen und in den Prozessen stattfinden, nahe am Business sein, Workshop machen, Risiken identifizieren, analysieren und bewerten, mit den Risiken etwas machen, darauf eine Strategie und Ziele festlegen. Und dann haben wir die Elemente des Risk Assessments, der Strategie und der Ziele wunderbar erledigt. Lieber Alexander, noch einmal. Danke für
die
Wiederkommen.
Einladung.
Das war sicher nicht das letzte Mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es war mir ein Volksfest. Ich hoffe, Ihnen auch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Wir werden beim nächsten Mal schon in die Risiken einsteigen. Bis dahin bleiben Sie compliant. Bleiben Sie vor allem ein guter Mensch. Ihr Martin Reichenzähler.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.